heute mit dem Thema
Off-Topic-Special. Kassettenkinder. Ja, Markus und ich stammen ja aus einer anderen Zeit als viele andere Menschen auf diesem Planeten. Markus, woran denkst du, wenn ich dir einen Bleistift zeige?
Einen Bleistift? Also eine mögliche Antwort wäre jetzt an die Schule, weil man da öfter mal einen im Etui hatte. Aber als Kind der 80er Jahre denke ich bei Bleistift unweigerlich an Bandsalat.
Richtig. Du bist also auch ein Kassettenkind.
Ja, natürlich. Also ich glaube, nahezu jeder, der in den 80er Jahren einen Teil seiner Kindheit und oder Jugend verbracht hat, wird schwerlich verleugnen können, dass man an Kassetten, an Hörspielkassetten, zumindest nicht vorbeigehen konnte. Ob man sie unbedingt gekauft hat, das lasst man mal dahingestellt, aber Kassetten waren omnipräsent. Du konntest in einen Supermarkt gehen, du hattest irgendwo in der Nähe des Kassenbereichs ganz oft Aufsteller mit die drei Fragezeichen und TKKG irgendwo drauf, wo die Kassetten dann für schmales Geld rausgeballert wurden, weil man hat in den 80er Jahren in Deutschland so viele Kassetten verkauft, dass es eigentlich schon unglaublich ist. Statistisch fällt mir dazu immer Folgendes ein, was ich mal gelesen habe. Von den drei Fragezeichen sind insgesamt betrachtet so viele Tonträger insgesamt verkauft worden, dass statistisch entweder jeder Zweite oder jeder Deutsche ein Hörspiel der drei Fragezeichen besitzen muss.
Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Also, ich bin Jahrgang 72 und ich hatte auch noch das große Glück, dass ich einiges an Kassetten von meinen älteren Brüdern geerbt habe. Und ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass es eine Zeit gab, in der um mich herum, wenn ich irgendwo in meinem Kinderzimmer gesessen habe und in meinen Lego-Bausteinen rumgekröst habe oder so, dass da nicht irgendwo irgendeine Art von Kassette gelaufen ist.
Das kann ich sehr gut nachempfinden. Wobei ich muss wirklich sagen, ich habe Hörspiele immer sehr bewusst gehört. Also selten als Berieselung oder so, wie ich, dass man sich hingesetzt hat, damals noch vor die Stereoanlage oder vor den kleinen tragbaren Kassettenrekorder, ja, der im Idealfall noch einen Griff hatte, ne, damit man genau ihn schön durch die Gegend tragen konnte. Und auch diese coolen Maschinen, die dann vielleicht noch ein Batteriefach hatten, wo die Kassette dann am Ende irgendwann schön leiern konnte. Also wenn ich Hörspiele gehört habe, und ich habe auch verdammt viele Hörspiele gehört, habe ich das relativ oft wirklich im vollen Bewusstsein getan.
Das war meistens zum Einschlafen.
Das natürlich auch.
Da liefen die dann tatsächlich, ohne dass ich was nebenbei gemacht habe. Natürlich hat man doch einfach mal nur so sich bewusst hingehockt und ein Hörspiel gehört. Aber tatsächlich liefen die eigentlich die ganze Zeit. Irgendwas lief eigentlich immer. Und ich habe es wirklich immer geschafft, auch dabei wirklich auch zuzuhören. Also es war nicht so, dass dann die Hälfte der Handlung irgendwie weg war, weil ich gerade mit irgendwas anderem so vertieft war. Aber die liefen eigentlich die ganze Zeit. Was lief denn so bei dir?
Ja.
So ganz, ganz früh.
Ganz, ganz früh, ja. Ich glaube, niemand kann es leugnen, in ganz, ganz jungen Jahren wahrscheinlich den sprechenden Elefanten aus Neustadt gehört zu haben. Benjamin Blümchen. Tatsächlich aber auch ab und zu mal Bibi Blocksberg, weil ich fand das irgendwie schon für sich ganz lustig. Also das waren, glaube ich, so aus der ganz frühen Zeit das, was ich wirklich so bewusst gehört habe, was ich auch gerne hören wollte. Ich kann mich aber auch noch an andere Sachen erinnern. Ich weiß, wir hatten eine Märchenkassette, wo Hans Petsch ganz wunderbar Märchen vorgelesen hat oder den Erzählerposten innehatte und absolut prägend für mich, Karius und Baktus.
Ui, also da merkt man tatsächlich die 10 Jahre Altersunterschied, weil Bibi und den Elefanten, die kenne ich tatsächlich nur von meinen Nichten und Neffen, meiner deutlich älteren Geschwister, also die Kinder meiner deutlich älteren Geschwister, da habe ich das dann mitgehört. Bei mir war es tatsächlich eher so Sachen wie Huibu oder Schlossgespenst, Märchenkassetten und das ist so wieder das, wo ich so manchmal denke, so, hat da eigentlich mal irgendeiner hingeguckt oder hingehört, wenn er in meinem Zimmer gewesen ist. Das waren dann eine Folge vom Das Lied der Nibelungen, Siegfrieds Tod und Kriemhilds Rache.
Uiuiui.
Also das ist jetzt, wer das Nibelungenlied und vor allen Dingen so den hinteren Teil davon kennt, das ist schon eine ziemliche Schlachtplatte, was da abgeht. Oder eine, da gab es so eine Europa, ich meine, es war von Europa, über historische Persönlichkeiten, über den Feldzug von Hannibal. Aber das war auch nur eine von irgendwie, entweder ein Zweiteiler oder sowas. Oder auch eine über den Untergang von Atlantis. Oh, ja. Solche Sachen hatte ich dann da auch dazwischen, die ich dann schon so mit, weiß ich nicht, 6, 7, 8 gehört habe. Ja, irgendwoher muss der Schaden ja kommen, den ich habe.
Kennst du in dem Zusammenhang auch das Hörspiel Krieg im All?
Da bin ich mir jetzt nicht sicher.
Also das ist wirklich eine sehr schlecht gemachte...
Das Krieg der Weltenkopie, ne?
Nee, Star Wars wirklich. Star,
nee, dann kenne ich es nicht. Das kam dann auch noch. Ich war ja relativ früh dann von Star Wars fasziniert. Obwohl ich den Film nicht gesehen habe, wollte ich die Figuren haben, weil bei meinem Bruder an der Wand neben den KISS-Plakaten dann irgendwann Star Wars-Filmplakate hingen. Und ja, die Figuren hingen halt da irgendwo dann in der Spielwarenabteilung rum. Und dann musste ich auch irgendwie eine Kassette haben von Star Wars und Hörspiel, wo ich mich erinnere, dass da wirklich mit einer ganz fürchterlichen Erzählstimme so ein paar fast willkürlich aus dem Film rausgeschnittene Dialoge dann vertonen. Also ganz grauenhaft. Ich bezweifle auch, dass das ernsthaft lizenziert war. Also,
ich glaube, ich kann dich desillusionieren. Ich glaube, diese Dinger waren wirklich lizenziert. Und ob du es glaubst oder nicht, ich glaube, weil es davon nicht so viele gab, sind das heutzutage gesuchte Sammlerstücke tatsächlich.
Hey, du Heiliger. Also das sind so Dinger. Und dann irgendwann kam irgendwie nochmal so eine neue Hörspielwelle auf, so mit TKKG. Das weiß ich noch genauso. Die ersten TKKG-Folgen, die ersten 6, die rauskamen.
1981 war das.
Ja, die, ne, also da war ich dann 8 Jahre alt, weil die werden nicht im Dezember rausgekommen sein. Nö. Die waren also heiß diskutiert auf dem Schulhof.
Heiß diskutiert, weswegen genau, ob sie gut waren oder weswegen?
Ja, so überhaupt, dass man, ne, wer hatte welche Folge schon und ne, wie krass die doch waren. Ja, mein Gott, man war in der Grundschule, verdammt nochmal.
Und wer wollte man sein? Klößchen, Karl, Tarzan oder Gabi?
Ja, ich war eher Oskar der Hund, glaube ich, aber so. Nein, natürlich wollten wir alle sein, entweder oder so eine Mischung aus Tarzan und Karl. Ne? Man wollte gerne schlau sein und alles wissen und aber gleichzeitig auch, egal wer einem kommt, ne, dann wischt man das mit einem Karatetritt weg und die Probleme sind erledigt. Über die pädagogische Wirkung von TKKG und der politischen Korrektheit haben wir uns ja letzten Samstag schon kurz unterhalten.
Also dafür nochmal kurz. Ich verweise an dieser Stelle sehr gerne auf einen anderen Podcast namens Audio Adlernest, wo ausführlichst über einzelne Folgen gesprochen wird. Da muss man sich wirklich vorstellen, ein TKKG-Hörspiel geht irgendwas zwischen 35 und vielleicht mal 50 Minuten so in den ersten 50 Folgen. Und Raphael und Thomas schaffen es, mehrere Stunden über einzelne TKKG-Folgen zu sprechen, über alles, was da irgendwie fragwürdig ist, was aber irgendwie auch kultig ist. Und wenn das hier rauskommt, ist hoffentlich auch schon die Folge rausgekommen, wo ich zu Gast sein durfte, wo wir über die skandalumwitterte Folge Der letzte Schuss sprechen, die eine von 3 sogenannten Giftschrank-Folgen ist. Also der ein oder andere wird es wissen, TKKG war lange Zeit nicht im Stream verfügbar. Nur ab Folge 100, weil man auch im Hause Europa eben wusste, naja, was der gute Rolf alias Stefan Wolf sich da damals so zusammengeschrieben hat, war stellenweise schon ganz schön menschenverachtende Scheiße, um es mal so drastisch zu sagen. Und Europa hat sich ja irgendwann zu dem Label für Kinderunterhaltung entwickelt und da achtet man natürlich tunlichst auf Political Correctness. Wenn du heutzutage selbst alte 3-Fragezeichen-Hörspiele hörst,
ja,
läuft davor mitunter ein Disclaimer, wo sowas sinngemäß sowas gesagt wird wie: Dieses Hörspiel ist ein Produkt seiner Zeit. Darum mag es diskriminierende Inhalte enthalten. Zur damaligen Zeit war das normal, aber Diskriminierung ist falsch. Ungefähr, nicht wortwörtlich, aber exakt, das ist die Botschaft.
3 Fragezeichen kamen dann so auch um die Zeit.
Für die gab es vorher, 2 Jahre älter.
Ist ja, das mag sein, aber für mich kam, also das kam dann so auch so um die Zeit, das war so mit TKKG-Fingern so der wirkliche Hörspiel-Hype, glaube ich, so ein bisschen bei mir an.
Das passt auf jeden Fall. Ja, das ist die Zeit, wo Hörspiele im kommerziellen Bereich in Deutschland wirklich, glaube ich, ein komplett neues Niveau erreicht haben.
Ja, und neben die 3 Fragezeichen und TKKG und ja, den ganzen Nachfolgern, denen es da irgendwo, die ist dann irgendwie
Funkfüchse
die Pizzabande. Und all so ein Kram, gab es dann natürlich auch etwas erwachsenere Hörspiele.
Aber bevor wir dazu kommen,
ich wollte eigentlich jetzt gerade erst die ersten Perry Rhodan-Hörspiele erwähnen.
Aber eben also, noch
faszinierend.
Eben noch die TKKG-Geschichte zu Ende erzählen. Oh,
Entschuldigung.
Macht ja nichts. Irgendwann hat man dann doch gesagt, komm, wir bringen TKKG auch auf den Stream. Aber witzigerweise, wenn du jetzt auf Spotify oder wo auch immer nach TKKG, nach alten Folgen suchst, musst du wirklich nach dem Retro-Archiv suchen. Also man teilt das auf. Es gibt TKKG, dann findest du ab Folge 100. Und wenn du die alten Sachen haben willst, bis 99, musst du das Retro-Archiv suchen. Und obwohl man eben schon Retro-Archiv und auch Disclaimer und weiß ich nicht was hat, gibt es 3 Folgen, die du heutzutage nicht mehr im Stream findest. Das ist Der Schatz in der Drachenhöhle, meine absolute Lieblingsfolge von TKKG. Die ist doch
super.
Das Geheimnis der chinesischen Vase und eben Der letzte Schuss. Und kurz noch, Der Schatz in der Drachenhöhle. Ich habe früher mal Rezensionen für Hörspiele geschrieben, unter anderem auch eine für Der Schatz in der Drachenhöhle. Und ich habe sowas geschrieben wie, wenn jemand zu mir käme und mich fragen würde, worum geht's bei TKKG, würde ich ihm sagen, höre Der Schatz in der Drachenhöhle und du weißt alles. Alles, was du über TKKG wissen musst, inklusive aller Vorurteile, allem Blödsinn, allem nahezu schon übermenschlichen Getue, was es da gibt. Weil Tarzan legt sich im Laufe dieser Folge nicht nur.
Ist er da nicht schon Tim?
Nein, das passiert erst in Folge 38.
Ach so, okay.
Er legt sich im Laufe dieser Folge mit kettenschwingenden Rockern, messerwerfenden, Obacht nur Zitat, Zigeunern und einem Meister asiatischer Kampfkünste an. Er übersteht diese ganze Folge ohne eine ernsthafte Blessur und empfindet es offenbar als völlig legitim, dass man einen potenziell messerwerfenden Zigeuner mal eben anzünden kann, wenn er in einer Benzinlache steht und einem gerade doof kommt.
Tarzan ist übrigens in die USA ausgewandert und hat dort als Auftragskiller unter dem Namen John Wick Karriere gemacht.
Könnte man tatsächlich glauben. Also ja, das noch eben schnell zu TKKG. Also man merkt schon, es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, TKKG wurde schon immer, ich glaube auch von Eltern der damaligen Zeit, sehr kritisch beäugt. Und also meine Mutter fand TKKG schon immer furchtbar, das weiß ich. Und wenn man jetzt halt wirklich sieht, dass 3 Hörspiele in dieser unserer Zeit nicht irgendwo im Stream sind, wo du den gewalttätigsten Scheiß auf Netflix gucken kannst. Ne? Oder wie du eben sagst, sowas wie John Wick als cool gilt, ne? Wo im Sekundentakt Leute, keine Ahnung, mit einem Bleistift umgebracht werden, ist schon irgendwie für sich genommen sehr lustig. Aber Mike, du wolltest gerade zu ganz anderen Hörspielen kommen, die auch eher vielleicht für Erwachsene was sind.
Aber es gab ja keine Unterscheidung. Es stand ja alles bei Hörspielen. Es war total egal. Und dann waren wir, irgendwann mal war ich auf einer Geburtstagsfeier eingeladen. Ich weiß nicht, wann das war, aber es war auf jeden Fall, weiß ich nicht, auch so mit 10 oder so in der Art, oder vielleicht auch eher. Und auf diesem besagten Geburtstag wurden dann in einem halb abgedunkelten Raum Kassetten abgespielt. Die Gruselserie von Europa.
Oh, von H.G. Francis.
Mit diesen neonpinken und neongrünen Covern und den, da gab es dann eine irgendwie mit einer Riesenspinne. Ja. Das war nichts anderes als die Story von dem Film Tarantula.
Ja, leicht fast abgewandelt und inklusive der hinzugedichteten Sache, dass die Spinne sprechen kann, aber vom Grundsatz
aber,
ist es richtig.
Ne? Und irgendwelche Dracula-Adaptionen und so weiter und so fort. Aber die fand ich damals echt für einen Moment unheimlich. Musste mir die natürlich aber auch kaufen, damit ich die zu Hause hören könnte. Und sowas dröhnte dann halt durch das Kinderzimmer. während man da gehockt hat und seine was weiß ich, Lego-Technik-Bausätze zusammengeklöppelt hat. Mhm. Die Eltern kamen in den Raum und das war alles völlig egal. Also, das war ja, oder, ne? Man hat sich die dann zum Geburtstag gewünscht. Oder wenn Mama einkaufen gefahren ist, dann kannst du mir noch ein Hörspiel mitbringen. Da gibt es ein neues.
Aber da stand schon damals drauf, ab 12. Und auch hier eine lustige Sache. Also im allgemeinen Fachjargon nennt man diese Hörspielserie die Neon-Gruselserie, eben wegen dieser leuchtenden Farben. Autor war eben H.G. Francis, Hans-Gerhard Franziskowski, wo sich bis heute die Leute drüber streiten, wenn er eben so einen amerikanisch klingenden Namen haben möchte, ne, für diese Serie. Wie spricht man das denn jetzt aus? H.G. Francis? H.G. Francis, es gibt auch Leute, die sagen H.G. Francis, was dann ja so völliges Denglisch ist. Also ich weiß bis heute nicht, ob das so die beste Idee war. Also Hans-Gerhard Franziskowski ist der richtige Name des Menschen und er hat nicht nur diese Geschichten geschrieben, er hat in den 80er Jahren wahrscheinlich so ziemlich für jedes Hörspiel, das bei Europa erschienen ist, das Dialogbuch geschrieben.
Ja, sehr umtriebig, der Mensch. Ja. Also die müssen irgendwie, ja gut, die haben Geld dafür gekriegt, die haben nichts anderes gemacht. Eigentlich ein Traumjob, oder?
Ich weiß nicht. Also du musst ja schon bedenken, jetzt bei dieser Gruselserie, klar, du hast irgendwie dir mal einen Film reingezogen und adaptierst das ein bisschen. Das glaube ich schon, dass das eher eine lustige Angelegenheit war. Aber wenn du wirklich jetzt vielleicht nicht im Akkord, aber quasi auf Bestellung Dialogbücher für die drei Fragezeichen, TKKG, dann vielleicht noch Funkfüchse, Pizzabande und weiß ich nicht, was es damals noch gab, liefern musstest. Du musstest diese Vorlagen ja zumindest mal irgendwie gelesen haben. Ich meine, gut, ein erwachsener Mensch liest jetzt ein drei Fragezeichen und TKKG-Buch, wenn er wirklich Zeit dafür hat, an einem Tag. Aber du musst es ja trotzdem irgendwie den Sinn erfassen.
Natürlich. Und ich fand auch ganz ehrlich, je weiter diese Folgen fortgeschritten waren, und je weiter meine ich dann, wenn man über die Folge 10 mal hinausgekommen ist, desto schlechter fand ich die dann immer. Also
okay. Egal welche Serie?
Ja, so ziemlich ja.
Okay.
Und ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht, ich hatte mit Sicherheit, bei drei Fragezeichen war mit Sicherheit so um die 20, 25 Schluss. TKKG, weiß ich nicht, ob ich da überhaupt die 15 rausgekommen bin. Ja, und dann kamen halt irgendwann so Sachen wie Perry Rhodan oder wenn die Neon-Grusel-Hörspielgeschichten nicht mehr gereicht haben, dann die wunderbaren Sachen wie Macabros und Larry Brand, wo es dann doch schon ziemlich ans Eingemachte gegangen ist zum Teil und an die Eingeweide.
Oh ja.
Und auch das waren Sachen, die hat man sich von seinem Taschengeld gekauft. Da bin ich nach Karstadt hören und lesen gegangen als, weiß ich nicht, 12-jähriger Pimpf und habe da dann meine 5 Mark für die neue Macabros hingelegt. Das ist total egal.
Obwohl, das muss man ja wirklich zur Ehrenrettung sagen, ein wunderschöner gelber Aufkleber auf diesen Kassetten klebte. Neu, Hörspiel für Erwachsene. Hat keinen gejuckt, weil wo stehen Hörspiele? Bei den Kindersachen.
Natürlich, das war echt faszinierend. Also das ist, wenn ich da heutzutage dran zurückdenke, ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, wenn ich die Dinger heute höre, muss ich eher schmunzeln, als dass ich mich grusele oder sonst irgendwas. Aber für damalige Verhältnisse war das schon echt heftig.
Vor allem, wenn man bedenkt, es waren die 80er, wo ja alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen war, aber indiziert wurde oder in Deutschland nur gekürzt rauskommen durfte und wo die Leute mit Schimpf und Schande durchs Dorf getrieben wurden, wenn man sowas irgendwie aber besaß oder so.
Auf dem Hörspiel durfte man irgendwie fast alles machen. Das war echt faszinierend. John Sinclair, die erste John Sinclair-Reihe.
Ja, die ist ja aber vom Tonstudio Braun, die ist nicht von Europa.
Nein, die ist nicht von Europa, aber trotzdem war die super. Davon hatte ich viele.
Falls ihr so ganz viel hartes Abgenörde über Larry Brand hören möchtet,
oh ja,
empfehle ich euch eine Folge von Let's Talk About Horror. Schöne Grüße gehen an dieser Stelle raus an Alex von Let's Talk About Horror und natürlich an Chris von Motor Jesus. Denn gemeinsam mit Chris habe ich eine Folge für Let's Talk About Horror gemacht, wo wir um die 80 Minuten über diese Serie quatschen, inklusive ja, Dingen, die man vielleicht gar nicht wissen muss, aber die einfach unglaublich unterhaltsam sind, wie zum Beispiel, und das wollen wir mal eben nur kurz erwähnen, es ein Hörspiel dieser Serie wirklich geschafft hat, was ich eben schon kurz erwähnt habe, indiziert zu werden. Ein Kinderhörspiel ist indiziert worden. Also hätte
nein,
nur an
ein Hörspiel für Erwachsene.
Hätte nur an 18-Jährige verkauft werden dürfen. Damit wäre es dann wirklich ein Hörspiel für Erwachsene. Den Namen können wir auch verraten. Die Schlangenköpfe des Dr. Gorgo.
Ja, hatte ich natürlich. Bevor es initiiert worden ist. Also ganz legal, erworben, selber. Taschengeld, wunderbar. Ja, dann, welche Serie ich auch noch total super fand und die mich total fasziniert hat, war Jan Tenner.
Ach du Heiliger, natürlich. Aber ganz andere Baustelle, weil der Großteil von dem, was wir bisher so besprochen oder angeschnitten haben, ist natürlich bei Europa erschienen, weil Europa war einfach das Top-Notch-Label für Kinder-, Jugendhörspiele.
Legendär.
Und Jan Tenner ist tatsächlich von Kiosk. Und Kiosk ist das Label, ich weiß gar nicht, ob man damals schon Label dazu gesagt hat, wo eben Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg erschienen sind.
Okay.
Das ist so.
Ja, Jan Tenner war also der Elefant im Weltraum. Also er konnte sich in einen Elefanten verwandeln, wenn er gewollt hat.
Er konnte sich in alles verwandeln.
Wenn er ein Serum gespritzt bekommen hat von Dr. Zweistein.
Nee, Dr. Zweistein ist der böse Gegenspieler. Genau. Das ist Professor Futura.
Stimmt, genau. Boah, das ist alles so lange her. Und mit der Assistentin, die urplötzlich im Tiefschlaf
genau, erst
war.
Erst ist es Tanja und hinterher wird es Laura, wo man denkt, Einstellbedingung 5 Buchstaben und muss auf A enden. Damit sich das nicht so anders anhört.
Damit Jan Tenner sich das auch merken kann.
Tenner.
Klingt Tanja. Ein bisschen wie Antenna oder so. Also ich empfange Signale, ich bin Antenna. Nein, die Serie fand ich klasse. Also die ersten 6 Folgen sind ja mehr so Standalone-Folgen, ja, die dann so ganz am Ende auf eine globale außerirdische Bedrohung hindeuten. Und dann kriegt das Ganze ja so einen breiten Story-Arc über, ich weiß nicht, wie viele Folgen und dann geht's in den Weltraum und hast du nicht gesehen und böse Außerirdische, die Leonen, wer da irgendeine Ähnlichkeit zu einer anderen Serie hört vom Begriff her, sie sehen anders aus. Löwenähnliche Wesen. Das ist ganz faszinierend, was da passiert und wie man diesen Bogen schlägt und was da alles passiert und fand ich unglaublich cool da.
Und tatsächlich, am Anfang ist richtig, da ist das so standalone und auch sehr, also sehr sich selbst wiederholend. Es ist immer, irgendwo taucht eine Gefahr auf. Professor Futura hat gerade zufällig genau das Serum, das dir hilft. Jan Tenner bekommt es injiziert und kann sich in eine Spinne verwandeln, wird winzig klein, sieht aus wie irgendjemand anders, ist unsichtbar, kann auf einmal unter Wasser atmen. Und für die 6. Folge habe ich vergessen, was es war. Ich glaube, da wird das Flugserum etabliert, aber ich würde es
genau,
gar nicht beschwören.
Genau, da kommt das Flugserum, ja.
Und es ist tatsächlich so, es gibt dann einen wiederkehrenden Gegner für lange Zeit, das sind die Leonen. Es gibt sogar in dieser Hörspielserie einen mindestens 5-Teiler, der erst mit Folge 24 abgeschlossen wird, wo es, aber auch vom Prinzip geht es nur darum, Jan Tenner und seine Kumpanen kommen nicht mehr zurück auf die Erde, weil die Leonen die Erde abgeriegelt haben. Genau, und dann müssen sie den Stein der Macht finden und begeben sich halt auf eine Odyssee über verschiedene Planeten. Also das ist eigentlich nur so die Rahmenhandlung. Natürlich ist jede Geschichte hinterher für sich abgeschlossen. Man landet immer irgendwo anders, hat immer irgendwelche anderen Probleme. Aber das weiß ich auch noch, dass ich da damals schon schwer beeindruckt war, dass man wirklich über mehrere Kassetten einer Hörspielserie eine solche Handlung spinnt.
Genau. Und wo wir gerade bei Macht sind, hattest du Masters of the Universe Hörspiele.
Das ist nicht deine Frage. Ich habe alle gehabt. Ah. Alle 37 Folgen mit Peter Pasetti, dem Erzähler der 3 Fragezeichen, als Skeletor. Und ich behaupte bis heute, Masters of the Universe ist die am prominentesten besetzte Hörspielserie, die es zur damaligen Zeit gegeben hat. Da waren so viele bekannte Leute aus dem Hamburger Raum, also Schauspieler oder Synchronsprecher oder auch, ne, ob Theater oder wirklich jetzt hier Fernsehschauspieler, wenn du da reinhörst, das ist zum sich reinsetzen. Da kann man nur schwärmen von.
Ja, die Handlungen sind zwar manchmal sehr, sehr kindisch und kitschig. Ich behaupte, seitdem irgendein bekiffter Entwickler auf die Idee gekommen ist, Orko zu entwerfen, hat Masters of the Universe sich in eine andere Richtung entwickelt, auch als Spielzeugserie, weil das war ja am Anfang doch schon recht ernsthaft und auch fast martialisch im Kinderzimmer. Gut, wenn man sich die alten Figuren heute anguckt, wirken die eher lächerlich. Und ich denke mir dann immer, wenn ich den neuen Merman dagegen halte, der hat doch damals schon so ausgesehen. Also zumindest in meiner Fantasie war das grüne Ding so. Aber wir reden ja über die Hörspiele. Die hatten ja auch so einen, weiß ich nicht, so einen ganz eigenen Charme. Und irgendwie war es ja wirklich immer an diesen Hörspielen, egal wie kurz vor der Katastrophe alles war, das Gute hat immer gewonnen.
Ja.
Und ist das vielleicht was, was unsere Generation auch so ein bisschen geprägt hat, dass wir noch so dieses, das Gute siegt am Ende hat und so ein bisschen Böse ist böse, Gut ist gut und nicht dieses, ja, aber der Gute, der Böse hatte eine schlimme Kindheit und deswegen hat er das alles gemacht. So diese Ambivalenz, die man heute immer überall hat, dass das vielleicht auch so ein bisschen, dass man vielleicht diese Orientierung in jüngeren Jahren vielleicht doch eher braucht, so dieses.
Ist eine sehr interessante Frage. Also zumindest bei den Masters war es immer so, das Gute siegt und die Guten sind auch eindeutig zu erkennen, weil die Gegenspieler von He-Man, der so der Protagonist vor dem Masters immer war, die sehen böse aus, das sind Monster. Das war schon eine sehr eindeutige Zeichnung. Kann gut sein, aber letzten Endes ist ja auch die Frage, ist das tatsächlich richtig? Also ne, gibt es wirklich nur Schwarz und Weiß? Gibt es nur Gut und Böse? Andererseits kann man natürlich auch fragen, muss man Kinder in jungen Jahren schon mit sowas behelligen, dass der Böse vielleicht einen Grund hat, böse zu sein? Oder sollte man das erst später vielleicht lernen?
Genau das meine ich. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass dadurch, dass die Hörspiele später komplexer geworden sind oder man einfach komplexere Dinge gehört hat, dass sich das dann auch so ein bisschen entwickelt hat, dass man irgendwie vielleicht ja, Verständnis dafür aufbringen konnte, dass die Leonen die Erde abgeriegelt haben. Weil das haben die ja nicht unbedingt aus Böswilligkeit gemacht, sondern, was weiß ich, weil deren Planet oder deren System zugrunde gegangen ist oder irgendwie sowas war also das ja
sie
auch.
Sie brauchten irgendeinen Rohstoff, den du auf der Erde findest.
Genau, und weil sie so schlechte Erfahrungen in anderen Galaxien gemacht haben und das nicht gekriegt haben, haben sie halt irgendwann gesagt, wir fragen gar nicht mehr.
Also gerade Jan Tenner hat ja aber auch schon sehr klare Botschaften kontra Militär und alles, ne? Weil du hast ja immer General Forbit, der genau, immer ja alles mit Atombomben
tollpatschig durch die Gegend stümpert
und immer alles mit Atombomben bewerfen will und sowieso alle zum Mond schießen möchte. Und dann hast du Jan Tenner, der immer sagt, ja, Moment mal. So sinngemäß, mit Köpfchen kommen wir hier auch weiter, nicht nur mit Gewalt.
Dieser Drecksipi im Körper eines Supersportlers.
Übrigens gesprochen von Lutz Riedel.
Ja.
Den man auf den ersten Folgen überhaupt nicht erkennt, wenn man weiß, wie Lutz Riedel heutzutage dann klingt. Ne? Also, oder in der Vergangenheit geklungen hat. Also wenn man diese ganz alten Folgen hört, die ja auch über 40 Jahre mittlerweile alt sind, kann man auch nur sagen, ja, jeder hatte mal eine junge Phase.
Ich habe mit Verblüffen irgendwann, als ich vor ein paar Jahren mal angefangen habe, in die Richtung mal wieder so ein bisschen zu gucken, festgestellt, dass man Jan Tenner fortgesetzt hat.
Ja, sogar mehrfach.
Genau. Aber ich muss gestehen, ich bin aus dem ganzen Hörspiel-Ding raus. Wie gesagt, ich habe hier und da mal in ein, zwei Sachen nochmal reingehört. Es hat mich eher zum Lachen gebracht, als dass ich mich unterhalten gefühlt habe. Und ich glaube, wenn ich jetzt auch noch anfange, Hörspiele zu hören, muss ich meinen Job aufgeben, weil oder mir irgendwas einfallen lassen, wie ich mit noch weniger Schlaf auskomme.
Ja, im Alter braucht man weniger.
Ja, aber so alt bin ich jetzt auch noch nicht.
Das stimmt
aber leider. Auf jeden Fall war als ich heute Morgen die Idee hatte, lass uns doch über Hörspiele reden, kam tatsächlich auch ein bisschen daher, dass ich eure Larry Brand-Folge gehört habe.
Mhm.
Und weil du auch über drei Fragezeichen schon mal sprichst, ich da dann auch wieder an meine alten Folgen so ein bisschen zurückgedacht habe. Und bei mir ist tatsächlich Hörspiel mit dem Gefühl von Kindheit und Nostalgie verbunden. Und die Kassettenphase hat dann tatsächlich geendet, als ich angefangen habe, Musik zu hören. Auch wenn meine ersten Musikalben tatsächlich noch Kassetten waren. Bevor ich dann, als es ernst wurde und meine Eltern gemerkt haben, jetzt hört er wirklich Musik, weil das war bei mir relativ spät, mit 14 erst. Mir dann zum 15. Geburtstag, das kann auch erst der 16. gewesen sein, ich meine, was war der 15., meine erste Kompaktanlage mit CD-Player geschenkt haben. Und ab da waren die Kassetten dann ja out. Und ich habe leider im Nachhinein den Fehler gemacht, den viele Leute gemacht haben. Ich habe meine Kassetten auf dem Straßenflohmarkt in Gelsenkirchen-Buer vor Karstadt verkauft.
Pro Kassette wahrscheinlich 2 Märker.
So ungefähr. Und wenn Leute lieb gehandelt haben, haben sie vielleicht auch 7 Kassetten für 10er gekriegt. Hauptsache, ich hatte meine 30 Mark zusammen, um in den Karstadt, wo ich die meisten Kassetten gekauft habe, reinzulaufen, um mir eine Musik-CD zu kaufen.
Also
Circle closed.
Meine Geschichte ist ein bisschen tragischer, weil ich habe so viele Hörspielkassetten gehabt. Ich habe alle 3 Fragezeichen gehabt. Ich habe auch Unmengen von TKKG-Hörspielen auf Kassette gehabt. Ich habe alle Tonstudio Braun John Sinclair Kassetten besessen. 107 waren das damals. Ich weiß nicht, ich habe jeden Scheiß gehabt. Es gab auch mal so eine Zeit, Anfang der 2000er Jahre, wo Hörspiele für unglaublich viel Geld gehandelt wurden. Mhm. So im Internet. Und das war so die Zeit, wo man gerade so seine Ausbildung angefangen hat und auch gerne mal 20 Mark für eine uralte Hörspielkassette bezahlt hat.
Ja,
von Tim und Struppi oder so.
Streu doch Salz in meine Wunden.
Nein.
Komm, tu es.
Es kommt ja noch das böse Finale. Ich habe keine Ahnung, wo meine Kassetten geblieben sind. Es ist kein Scheiß. Ich hatte riesige Kartons mit den 3 Fragezeichen, mit TKKG, Funkfüchse, 5 Freunde, von vorne bis hinten alles. Und es war Ewigkeiten lang, bin ich mir absolut sicher, bei meiner Mutter im Keller. Irgendwann gab es mal einen Wasserschaden bei meiner Mutter im Keller und ich bin mir sicher, diese Kassetten sind da nicht von betroffen gewesen.
Vielleicht die Hüllen so ein bisschen, dass da
nee, was reingelaufen ist. Also ich meine, ich hätte sie in meine damalige Wohnung mitgenommen, aber diese Kassetten sind weg. Ich weiß nicht, wo sie sind. Vielleicht sind sie bei meiner Schwester im Keller gelandet. Könnte auch sein, weil sie und mein Schwager haben auch so 2 Keller, wo man vielleicht, wenn man Glück hat, noch, keine Ahnung, das Bernsteinzimmer finden könnte oder
die
so
drei,
ähnlich.
Die 3 Fragezeichen und der verschwundene Kassettenschatz.
Nee, das ist wirklich, ich grübel nee,
das ist bitter.
Ich grübel da immer wieder drüber nach. Jedes Mal, wenn ich bei meiner Mutter zu Besuch bin, gehe ich doch nochmal in den Keller, aber der wird ja nicht größer über Nacht und denke, die müssen doch irgendwo sein oder unterm Bett oder sonst wo. Aber sie sind weg.
Da habe ich aber auch eine ganz, ganz üble Geschichte. Wir waren bei meiner Tante in Berlin im Urlaub. Das war so meistens der Urlaub, den wir gemacht haben. Weil Tante hatte ein Häuschen da, ein bisschen im Grünen. Und mein Vater war halt handwerklich begabt und da konnten wir dann halt Urlaub machen. Sozusagen Kost und Logis.
Kost und Logis.
Ich trinke wirklich nur Cola hier nebenbei.
Ich kann es bestätigen.
Und dafür haben wir halt ein bisschen was gemacht. Und die hatte ihr Enkelkind, Stief-Enkelkind, ganz, ganz komisches Verwandtschaftsverhältnis, auf jeden Fall fast gleich alt wie ich. Wir haben dann also die Sommerferien da miteinander verbracht. Und da habe ich mir einmal dann am Kiosk dieses Ortes in Berlin 2 Comics geholt. Auch eher Comics für Erwachsene, also sowas wie weiß ich nicht, Prinz Eisenherz und Blueberry oder Lieutenant Blueberry oder sowas. Also auch nicht unbedingt was für Kinder, aber halt eben diese klassischen Carlsen-Comics. Mhm. Und komm damit nach Hause dann und mein ältester Bruder war dann mal wieder zu Besuch und guckte und sagte, ey Mensch, das kenne ich doch, da habe ich doch früher diese kleinen Hefte von gehabt, die so ein Drittel von so einem Comic waren, länglich. Da habe ich ganz viele von gehabt, Papa, die sind noch im Keller, oder? Und ich wurde ganz hektisch, weil ich wusste, die alten Dinger davon, die sind schon richtig Geld wert. Und mein Bruder meinte, die habe ich doch alle gehabt von Anfang an, hier Prinz Eisenherz und alles und kein... Und mein Vater guckt den an und sagt, du, die habe ich kurz vorm Urlaub habe ich in Altpapier gebracht. Und ich saß dann so, in welchen Container? Vielleicht ist der noch nicht geleert.
Scheiße.
Und das ist viel schlimmer, als wenn man nicht weiß, wo sie sind, weil dann hat man ja die Hoffnung, die könnten irgendwo sein. Aber ja, da sagt mein Vater nur, ja, die standen jetzt hier über 10 Jahre im Keller rum, ne, davon werden die ja nicht schöner.
Oh ja.
Ja.
Ja. Tatsächlich, meine Geschichte mit Hörspielen ist eigentlich allgegenwärtig. Jetzt aktuell vielleicht gerade, obwohl doch jetzt gerade wieder, jetzt höre ich sie wieder abends. Und weil das so völlig Banane ist, also man kennt das ja, wenn man sich irgendwann dazu entschlossen hat, dass man Hörspiele zum Einschlafen hört, ist ja immer der große Diskussionspunkt, was, wie und warum. Darum habe ich mittlerweile einen ausgeklügelten Plan. Wir haben für jeden Wochentag eine Serie und haben irgendwann bei Folge 1 angefangen und ziehen das jetzt beharrlich durch. Das Problem ist, manche Serien sind nicht so lang. wenn es ja nur 13 Folgen gibt, hast du nach 13 Wochen ja wieder ein Problem, weil du musst die Serie ersetzen oder so, aber ich habe...
Da kannst du neue Serien anfangen zu kaufen.
Nee, damit fange ich nicht auch noch an. Ich habe viel zu viele Hörspiele in meinem Leben gekauft. Ich habe auch jede Menge Hörspiele früher tatsächlich gratis bekommen, als ich noch sehr aktiv Rezensionen geschrieben habe. Das war wirklich noch so die goldene Zeit, wo du eigentlich nur sagen musstest, ja, ich habe eine Internetseite und ich schreibe drüber, da hast du... Ich
dachte, jetzt, du bist schnell genug aus dem Karstadt rausgelaufen.
Nee, wo du wirklich, wenn du dann einmal den Kontakt zu irgendeiner Promo-Agentur hattest, du warst keine echte Rechenschaft schuldig. Du hast denen einen Link geschickt, dass das online war. Die hat nicht interessiert, wie viele Leute lesen das. Dem war das völlig egal. Du hast alles bekommen eigentlich. Du konntest sagen, ja, ich hätte gern hier, da wurden gerade TKKG und 3 Fragezeichen auf CD so etappenweise neu veröffentlicht. Mhm. Dann kamen 10 auf einen Schlag. Da hast du gesagt, ja, ich hätte gern die 10 3 Fragezeichen, die 10 TKKG. Hat keiner gefragt. Hast du bekommen als CD. Es war so.
Ja, die Zeit, da war ich ja dann schon groß und erwachsen und hatte wahrscheinlich sogar schon mein erstes Kind.
Also erwachsen war ich da auch schon. Das war in den Nullerjahren dieses Jahrtausends.
Okay, dann war ich schon fertig mit Kindern.
Nein. Aber das war halt wahrscheinlich auch die Zeit, wo du auch noch als Musikjournalist CDs bekommen hast.
Wahrscheinlich.
Also regelmäßig. Heute gibt es das ja auch noch von ausgesuchten Labels, ne, dass man wirklich noch mit physischen Tonträgern bemustert wird. Aber in der Regel ist ja der Download oder je nachdem, welches Label es ist.
Nur der Stream.
Genau, nur der Stream, der dann auch noch personalisiert ist. Ich meine, das verstehe ich. Wäre ja blöd, wenn man es irgendwie weitergibt, ne, und alle Welt sagt, habe ich schon 3-mal gehört. Ja, das war's. Also Hörspiele habe ich sehr viele gehört und gerade so in den Nullerjahren des neuen Jahrtausends haben Hörspiele auch noch mal eine sehr krasse Wendung genommen, weil dann hat John Sinclair ein Reboot quasi bekommen bei Lübbe Audio mit fantastischen Sprechern, mit Soundeffekten aus Filmen, mit wirklich lautem, krachigen Soundtrack, wo man wirklich so denkt, meine Güte, also wenn früher hier die Tonstudio Braun-Variante sowas wie der Trabi war, dann waren diese Umsetzungen sowas wie der Lamborghini, so ungefähr.
Zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich überlegt, ob ich damit wieder einsteigen soll, aber ich habe es dann doch nicht getan. Manchmal ärgert es mich ein bisschen, weil irgendwie, ich glaube, das ist nostalgische Gefühl aus der Kindheit. Wie gesagt, während im Hintergrund Justus Jonas, Bob Andrews und Peter Shaw wieder eins ihrer knackigen Rätsel lösen und dem grünen Geist auf die Schliche kommen oder den Karpatenhund jagen.
Den jagen sie ja nicht, den suchen sie.
Der flammenden Spur folgen und dabei bräuchte ich, glaube ich, das Gefühl, dass meine Hände in einer Kiste mit Lego versinken und nach dem gelben 2 flachen Zweier suchen, den ich jetzt hier brauche und das gehört irgendwie so für mich zusammen und wenn ich auch noch wieder anfange mit Klemmbausteinen, dann muss ich ausziehen.
Für Erwachsene aber durchaus legitim heutzutage. Ne?
Also ja,
wenn
natürlich.
Du mal in Essen in diesen Lego-Store gehst, der gegenüber von CD André ist.
Ja, ich weiß, ich kenne den.
Da sind eher Erwachsene unterwegs.
Natürlich, oder in dem Blue-Brick-Store am Limbecker Platz.
Oh stimmt, den gibt es auch noch.
Den gibt es mittlerweile, ja, ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt, aber es gab ihn vor ein paar Jahren mal. Ich meine, generell, mich reizt das schon, wenn ich da so einige Klemmbausteinsets, jetzt nicht unbedingt Lego, um den Marktführer mal einfach zu nennen, den haben wir ja jetzt schon öfter gemacht. Damals gab es einfach nichts anderes. Also wenn ich die teilweise sehe, da gibt es Dinger, wo ich denke, boah Mensch, das würde ich mir auch gerne hier irgendwo in die Vitrine stellen, aber...
Den Todesstern mit wie viel 1000 Teilen?
Ja, nicht diese komische Wurstscheibe, die sie da jetzt rausgebracht haben, aber den alten finde ich schon zum Beispiel ziemlich cool. Aber ja, das ist einfach... Nee, kann ich nicht auch noch machen. Geht nicht.
Geht nicht, gibt's nicht.
Ja, Hörspiele wirklich, das ist... Vielleicht, wenn jetzt der Winter kommt und man ein bisschen mehr... zu Hause sitzt, höre ich mir das eine oder andere vielleicht doch mal wieder rein aus nostalgischen Gefühlen an. Und wer weiß, vielleicht kitzelt es mich ja wieder.
Was sich auf jeden Fall lohnt, ist in dem Zusammenhang Audible, also ein Audible-Abo, wenn man vielleicht sowieso schon Prime hat, ist Audible da ja, nee, ist nicht dabei, aber kostet nicht viel mehr.
Kostet nicht viel mehr, genau.
Da gibt es super Hörspiele, Audible Originals gibt es. Unter anderem von Ivar Leon Menger, den kann man kennen als auch Autor mal für die 3 Fragezeichen zum Beispiel, für irgendwelche Sonderfolgen oder als Autor für Graphic Novels, die es ja auch von den 3 Fragezeichen gibt. Und er hat eine Hörspielserie bei Audible in 3 Staffeln rausgebracht, namens Monster 1983. wo wahrscheinlich jeder sagen würde, nee, da hat er doch geklaut bei Stranger Things. Und so, nein, das gab es davor, wenn ich mich nicht völlig irre. Also das ist wirklich eine sehr schöne Angelegenheit. In 3 Staffeln, jede Staffel hat 10 Folgen, hat er nicht allein geschrieben. Er hat es zusammen mit 2 anderen Autoren geschrieben, mit Raimon Weber. Wer Hörspiele liebt, kennt ihn als Autor von Hörspielen wie Point Whitmark oder auch früher Gabriel Burns. Und die andere Autorin müsste Annette Strohmeier gewesen sein. Die haben also zu dritt die Folgen dieser Hörspielserie Monster 1983 geschrieben. Und das ist wirklich so richtig cooles Retro-Gedöns, weil es spielt halt 1983, ist besetzt mit Top-Synchronsprechern. Also David Nathan, den man als deutsche Stimme von Johnny Depp kennt, spricht eine der Hauptrollen. Ganz großes Kino. Und er hat, also Ivar Leon Menger hat noch eine weitere Hörspielserie für Audible gemacht. Das ist Ghost Box. Eine fantastische erste Staffel. Staffel 2 und 3 fand ich dann persönlich nicht mehr ganz so gut. Aber das sind auch glasklare Empfehlungen, wenn man wirklich mal moderne Hörspiele hören möchte. Also ne, wenn man nicht eben denkt, Hörspiele muss für mich dieses Retro-mäßige sein mit den immer gleichen Tiergeräuschen von Timmy und der immer gleich quietschenden Tür, sondern wirklich mal und
immer der gleichen Verhaftungsszene. Los, los, komm jetzt rein.
Genau. Also, ja, wenn man das mal möchte, ist man da verdammt gut aufgehoben. Und auch Europa macht heutzutage Hörspiele für Erwachsene unter dem, heißt das wirklich ein Sublabel, bin ich mir nicht so sicher, aber es heißt Europa Next. Und da gibt es auch Hörspielserien für Erwachsene, wo wir wieder bei Raimon Weber wären, den wir eben ja schon hatten. Hurricane, Vidan oder auch ganz aktuell Dark Maine.
Da musst du mir mal was ausleihen, glaube ich.
Das gibt's, glaube ich, nur online.
Ach so, ja gut, dann muss ich mir das mal online anhören.
Also gibt's auf jeden Fall auf Spotify alles. Und auch, es gibt so viele wirklich coole Sachen heutzutage, weil Europa Next ist dann wirklich die Sparte, die sagt, das sind Hörspiele für Erwachsene oder eben halt für wirklich ältere Leute. Es gibt auch psychologische Thriller, da gibt's richtig, richtig viel Zeug. Also alle, die immer sagen, ah, Hörspiel ist doch Kinderkram, nee Leute, also nur weil die 3 Fragezeichen früher nur für Kinder waren, hören es heute eher Erwachsene. Und auch ansonsten gibt es wirklich so viele richtig coole Sachen an Hörspielen. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch 3 Stunden hier weiter drüber reden.
Wahrscheinlich, aber viel könnte ich nicht mehr beitragen, weil, wie gesagt, das war halt vielleicht eine Spanne von, ja, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal 6, 7 bis ja, eben 14, 13, 14, wo dann die Musik das Hörspiel abgelöst hat. Und
Hörspiele kann ich nur wiederholen, habe ich wirklich immer gehört, sei es nur zum Einschlafen. Und die 3 Fragezeichen habe ich wirklich alle gehört, mindestens einmal. Ich kenne auch alle und auch TKKG habe ich bis Folge 170 alle mindestens einmal gehört.
Also da, wie gesagt, da weiß ich nicht, ob ich bis 17 gekommen bin.
17 ist die Doppelgängerin bei TKKG. Eine ganz bescheuerte Folge.
Ja, die kenne ich aber tatsächlich.
Das ist nämlich die Folge, die im Titel, also Doppelgängerin, und wo es irgendwann heißt, er wollte irgendwie dich entführen, hat aber aus Versehen sie erwischt, weil sie dir total ähnlich sieht. Und dann kommt der einzige Kommentar, stimmt, die sieht mir echt total ähnlich. Und du denkst nur, what? Ist doch nicht euer Ernst. Die Folge heißt die Doppelgängerin und das wird dann so nebenbei erwähnt. So, die sieht dir total ähnlich. Ja, ja. So. Echt jetzt? Du weißt, was ich meine, oder?
Ja. Ja, aber da gab es ja einige, die so etwas, naja, wo man sich gedacht hat, gut, ja, ich weiß, was du mir sagen willst, aber.
Also dazu habe ich wirklich mal gehört, dass Stefan Wolf sich halt oft Titel überlegt hat und dann diesen Titel mitgeteilt hat und dann seine Geschichte angefangen hat zu schreiben und irgendwann halt merkte, scheiße, irgendwie geht's gar nicht darum und musste darum irgendwie den Weg zurückfinden. Ein perfektes Beispiel dafür ist auch die Giftschrankfolge Nummer 20 von TKKG, das Geheimnis der chinesischen Vase, wo es eigentlich um eine Kindesentführung geht und wo ganz zum Schluss einmal kurz irgendwas von dieser chinesischen Vase erwähnt wird, die aber eigentlich null was mit der eigentlichen Haupthandlung zu tun hat. Ganz verrücktes Zeug.
Ja, also ich sehe gerade, ich bin tatsächlich so ungefähr bis Folge 30 oder sowas gekommen.
Wow, die Mafia kommt zur Geisterstunde.
Ja, genau. Und aber ich glaube, so Wilddiebe im Teufelsmoor, das sagt mir, und der Vampir der Autobahn sagt mir auch noch was.
Wilddiebe im Teufelsmoor, hat eine ultra krasse Einstiegsszene. Da fahren die nämlich halt ins Moor und finden einen Hirsch, dem jemand den Kopf abgesägt
genau,
hat.
Genau, genau.
Und Vampir der Autobahn, da ist ein Straftäter aus der Klinik von Dr. Remplem ausgebrochen.
Dr. Remplem, genau. Ja, 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 ja.
Der Tramper fängt, um sie zu verspeisen. Und also ist mega trashig, diese Folge, aber so geil. Also ja. Man kann über TKKG so herzhaft lachen, wenn sie dann in dieser Anstalt von Dr. Remplem sind und dann irgendwie der so grenzdebile Gehilfe von ihm sagt, hey, euch kenne ich doch. Ihr seid von der Gruppe Endhärte und habt in der Sympo-Disco gespielt. Und dann an Tim gewandt sagt, du bist der Schlagzeuger. Und na, Tarzan heißt er da noch eiskalt, er wieder, ich bin der Gitarrist. Das ist so. Allein die Gruppe Endhärte in der Sympo-Disco. Ah, herrlich.
Ja, ich habe gerade mal die Wikipedia-Seite von TKKG aufgemacht oder über TKKG. Also alleine schon sowas wie, also diese ersten sechs, ne, die Jagd nach den Millionendieben, der blinde Hellseher, das leere Grab im Moor, mein Gott, was kam mir das damals, allein dieser Titel unheimlich vor.
Das leere Grab im Moor.
Ja, ja. Ja. Das Paket mit dem Totenkopf, wo es um Rauschgift ging.
Genau.
Das Phantom auf dem Feuerstuhl, die Rockerfolge damals.
Das Phantom auf dem Feuerstuhl mit diesem unglaublich düster aussehenden Cover, wo man nur so eine Silhouette des Motorrads sieht und Tarzan und Gabi stehen im Vordergrund.
Mhm. Und Angst in der 9A.
Oh, die war kacke. Ganz furchtbar. Das ist die Folge mit den Rockern, wo aber, oh, das ist ein wunderbares Zitat, das wir gleich zum Ende bemühen können. Das ist die Folge, wo Tarzan sein Rennrad geklaut wird. Weil er beim Zahnarzt gerade ist und darum sein Rennrad abgeschlossen hat. Und dann sitzen zwei böse, böse Buben dort in der Nähe und lassen den Rocker King quasi das Rad klauen, weil Tarzan ihnen doof gekommen ist. Und dann kommt er halt raus, sieht das und sagt wirklich so ganz traurig, hey, jemand hat mein Rennrad gestohlen, während ich beim Zahnarzt war. Dann sagen die beiden, die ihm gegenüber da sitzen, oh, das tut mir aber leid. Ich weine gleich in mein Bier. Ja. Mega. Also,
ja.
Als Kind ist man einem das nicht aufgefallen, aber heutzutage diese Sprüche, ich weine gleich in mein Bier.
Ja. Und was lernen wir daraus? Wenn du nicht willst, dass dir dein Fahrrad geklaut wird, geh einfach nicht zum Zahnarzt.
Könnte man daraus ableiten, also, durchaus, ja.
Ach, dann die Falschmünzer vom Mäuseweg, meine Güte, Bettelmönche aus Atlantis.
Oh, eine der ganz großen Kultfolgen. Ufo. Spende für den göttlichen Erlöser, die Wahrheit ist, dass ich gestolpert bin. Wo sie am Ende mal eben irgendwo, weiß ich nicht wohin, ins Ausland fliegen. Ich weiß gar nicht mehr wohin. Und Tarzan und Kommissar Glockner gemeinsam dann diesen sektenartigen, ja, diese sekteartige Organisation da sprengen oder da einfach zwei Jungs rausholen mit einer Spielzeugpistole, die Kommissar Glockner irgendwo auf dem Basar gekauft
hat. Ja. Boah, mein Gott, das Schlimme ist, das kommt jetzt gerade alles wieder hoch. Das ist ja eklig.
Du kannst sie hören, online auf Spotify.
Ja. Ach Gott, X7 antwortet nicht. Ufos in Bad Finkenstein, meine Güte, nee. Ufos? Wo ist Bad Finkenstein?
Weiß ich nicht, aber
das muss ja irgendwo bei Frankfurt sein.
Das ist aber diese mega abstruse Geschichte am Anfang, dass der Haarjäger umgeht. Das ist jemand, der junge Frauen überfällt und ihnen die Haare abschneidet und daraus Perücken macht. Wo ich auch nur dachte, was? Echt jetzt? Also, wenn ihr richtig, wie gesagt, richtig lustige Unterhaltung dazu hören wollt, hört euch Audio Adlernest an. Es ist der Hammer.
Das werde ich auf jeden Fall mir gleich mal in meiner Podcast-Playlist packen. Das klingt großartig.
Aber sehr lang. Also,
das ist egal.
2,5 bis 4 Stunden dauert eine Folge.
Also fast wie bei uns. Oder der Power Hour of Fire.
Ja, eher doppelt so lange, ne?
Trotzdem.
Wobei es könnte sein, dass wir mit der letzten Album des Monats Folge die 3 Stunden vielleicht geschafft haben.
Oi.
Wenn das hier rauskommt, wissen wir es ja schon.
Wenn das hier rauskommt. Ich muss ein bisschen, ja. Aber die Folge haben wir schon aufgenommen, oder?
Die haben wir schon aufgenommen. Wir waren schon bei unserer Aufnahme bei weit über 2 Stunden und hatten ja noch 11 Hörermeinungen, die rein wollten.
Wir hätten fast 12 Hörermeinungen gehabt, aber weil auch aus meinem Bekanntenkreis fangen jetzt Leute an zu sagen, kann ich euch mal eine Hörermeinung schicken?
Klar. Musst du sagen, nee, jeder du. Andere, aber du nicht.
Du nicht.
Darf doch jeder, darum geht's doch.
Richtig. Oh. Ja, also allein über TKKG könnte man ja noch stundenlang weitermachen. Und
könnte man ja. Über, eigentlich könntest du das über jede dieser,
genau.
dieser Europaserien alleine. Ob jetzt ja. auch drei Fragezeichen ja. oder die Funkfüchse.
Habe ich wo, nicht gehört.
Ja, wo man sich ja auch fragen müsste, ey, das kannst du heute ja nicht mehr bringen. Ne? Früher war das der heiße Scheiß. Eine Gruppe von Jugendlichen, die Funkgeräte hatten und sich ständig quasi verständigen konnten, wo du heute denkst, ja. ich habe doch ein Handy.
Also stimmt, den Witz versteht heute ja gar keiner mehr. Ja, ja, das ist stimmt.
Oder andere Serien von Kiosk gab es nicht nur Jan Tenner, sondern auch Captain Blitz und seine Freunde. Das war auch Zeug. Das spielt irgendwo in Duisburg, glaube ich. Zumindest okay. behauptet der Autor das. Es gibt so viel Zeug. Also,
ja gut, wie gesagt, irgendwann war ich dann da raus.
Aber ich leider nicht, wie man merkt. Ich bin da irgendwie hängen geblieben. Nicht umsonst habe ich damals diese Rezensionsseite betrieben und galt als der Hörspiel-Maniac.
Okay, Maniac. Mhm. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich eventuell sogar mal auf deiner Seite gewesen bin damals und mir irgendwie was durchgelesen habe.
Das könnte das gut sein.
Ist durchaus möglich, das ist, wie gesagt, aber.
Es war eine ganz furchtbare Seite, sie war schwarz und hatte graue Schrift da drauf.
Das Internet war früher generell fürchterlich.
Das stimmt.
Aber das ist wiederum eine Geschichte für eine andere Zeit.
Oh ja, das wäre ja sogar dann fast gar kein Off-Topic, sondern vielleicht ein On-Topic-Special. Internet, Bandseiten, MySpace.
Ach du, Bandcamp.
Bandcamp, die gibt es ja noch.
Ja, ja, aber.
Aber MySpace.
Und das war mal ein heißer Scheiß. Das war. Auch da haben die Bands geantwortet, persönlich, wenn du denen geschrieben hast. Fand ich ganz faszinierend.
Ja, das war damals so. Anyway, ich glaube, für ein Off-Topic-Special haben wir schon sehr viel Zeit hier zusammen gequatscht und eigentlich könnte man, wie wir es eben schon gesagt haben, noch ewig alleine über TKKG sprechen. Also du müsstest mir, glaube ich, jetzt nur die ersten 30 Folgentitel vorlesen und ich könnte dir zu jeder Folge irgendeinen Blödsinn erzählen, der da passiert oder irgendeinen Unsinn und keine Ahnung. Es ist wirklich kein Scheiß. TKKG und drei Fragezeichen Folgen habe ich in meiner Kindheit und Jugend und auch später im jungen Erwachsenenalter, als es die dann auf CD gab, so exzessiv gehört. Ich kann ganze Folgen komplett mitsprechen.
Wie gesagt, das Schlimme ist, ich habe die ersten auch so oft gehört, dass, wenn jetzt hier so ein Stichwort kommt, wie Dr. Remplem, dass tatsächlich alles irgendwo wieder hochkommt. Das ist ganz, ganz fürchterlich, was da irgendwo so ganz hinten im Oberstübchen hängen geblieben ist. Aber wie gesagt, ich höre halt immer das Geräusch, als wenn wir dabei wenn man an einer Lego-Kiste rumkramt.
Bei der Folge spricht auch hier die Schwester von Sascha Dräger mit. Also Sascha Dräger spricht ja Tarzan. Und die hat dann so einen Berliner Dialekt, soll die dann machen. So, ich muss rasch machen. Weil die telefonieren irgendwann. Und dann der Brummifahrer, der unterwegs ist, ist irgendwie Herr Boderiski oder so. Und sie verliert auch ihren Ohrring. Dann sagt aber, mein Ohrclip, ey, der goldene Schmetterling.
Gott, oh Gott, oh Gott, Hilfe.
Du wolltest damit anfangen. Ich habe gesagt, wenn wir mit Hörspielen anfangen, könnte das Stunden so gehen.
Ja, und bevor meine Frau die Scheidung einreicht wir zu sehr ins Abschwafeln kommen, lass uns doch zu der Folge jetzt mal zum Ende kommen.
Aber gerne.
Und wenn ihr mehr über Hörspiele hören wollt oder sagt, nehmt euch doch mal zwei TKKG-Hörspiele vor, dann höre ich sie mir sogar auch noch mal an, freiwillig. Dann haut raus und dann machen wir das mal.
Das finde ich super. Also wenn ihr wirklich mal hören wollt, dass Mike und ich über ein TKKG-Hörspiel reden. Wir werden es nicht wie Audio Adlernest machen und 4 Stunden drüber reden. Aber wenn ihr das mal möchtet, schreibt es doch gerne in die Kommentare auf Insta, Facebook oder wo auch immer, inklusive der Folge, über die wir mal sprechen sollen. Und dann kriegen wir das bestimmt irgendwie hin.
Also die ersten 1 bis 20 TKKG oder die ersten 1 bis 20 drei Fragezeichen.
Oder Jan Tenner 1. Nein, das
finde ich nicht. Ja, Jan Tenner braucht jetzt nicht unbedingt. Das ist
in diesem Sinne, Mike, es war eine sehr lustige Sache.
Sehr, sehr schön.
Und die Zeit ist erneut wie im Flug vergangen. Auch hier gilt, es ist vollkommen improvisiert eigentlich. Es stand nur das Thema, wir reden über Hörspiele, wir reden über Kassettenkinder. Und dafür haben wir das, glaube ich, sehr gut rumbekommen. Und wir haben das perfekte Abschlusszitat.
Ich weine gleich in mein Bier.
Macht's gut, Leute. Ciao.
Macht's gut. Tschüss.
Leute mein Rennrad gestohlen, während ich beim Zahnarzt war. Ich weine gleich in mein Bier.
Hey, euch kenne ich doch. Ihr seid von der Gruppe Endhärte und habt in der Sympo-Disco gespielt. Du bist der Schlagzeuger.
Ich bin der Gitarrist.